Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Rund 75% der österreichischen Wohnbevölkerung sind im Jahr 2024 zumindest einmal pro Jahr auf Urlaubs- oder Geschäftsreise gegangen. Etwas mehr als die Hälfte der getätigten Reisen hat ins Ausland geführt. Von jenem Viertel, das im Vorjahr niemals verreist ist, geben etwa 10% Sicherheitsbedenken als Nichtreisegrund an. Wie kann man sich über die aktuelle Situation in einem Reiseland möglichst präzise vorinformieren? Was bedeutet eine Reisewarnung? Warum ist es sinnvoll, eine Reiseversicherung abzuschließen und welche Vorteile bietet es, sich vor Antritt einer Reise im österreichischen Außenministerium registrieren zu lassen? Antworten zu diesen Fragen liefern im Pressepodcast zwei Fachleute aus dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten. Gesandte Eva-Maria Ziegler, Abteilungsleiterin Naher und Mittlerer Osten und Nordafrika, zuvor Generalkonsulin in München und Botschafterin im Libanon. Sowie Klaus Ranner von der Abteilung für Bürgerservice und operatives Krisenmanagement im Ausland. Das Interview führt Christian Lenobel.
Reisen ist seit dem Ende der Corona-Pandemie wieder en vogue. Im Jahr 2024 haben laut einer Erhebung von Statistik Austria über das Reiseverhalten der österreichischen Wohnbevölkerung 3 von 4 Personen über 15 Jahren zumindest eine Urlaubsreise mit Übernachtung angetreten. Insgesamt haben also 5,9 Millionen Menschen 27,5 Millionen Reisen getätigt, wobei ziemlich genau die Hälfte, nämlich 14,5 Millionen, ins Ausland geführt haben. Dazu kommen noch rund 1,8 Millionen Geschäftsreisen ins Ausland und etwa 640.000 Österreicherinnen und Österreicher, die derzeit im Ausland leben. In unserem heutigen Podcast beschäftigen wir uns mit den Fragen, worauf bei einem Aufenthalt jenseits der Landesgrenzen zu achten ist, welche Risiken damit einhergehen, wie man sich darüber vorinformieren kann bzw. davor wappnen und wen man am besten kontaktiert, falls Unvorhergesehenes passiert und Hilfe gefragt ist. Ich darf dazu im Pressetonstudio zwei Gäste aus dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten begrüßen. Frau Gesandte Eva-Maria Ziegler, Abteilungsleiterin Nahe und Mittlerer Osten und Nordafrika, und Herr Klaus Ranner von der Abteilung für Bürgerservice, operatives Krisenmanagement im Ausland, auch Erstauskunftsstelle für konsularische Anfragen. Schön, dass Sie da sind.
Danke vielmals für die Einladung.
Danke für die Möglichkeit, Dinge kundzutun.
Ja, wir freuen uns, weil es ist ein spannendes Thema. Ich habe vorher gesprochen von 3/4 der Österreicher, die offensichtlich im Jahr verreisen oder das letztes Jahr getan haben. Heißt aber auch, immerhin 1/4 der Österreicher haben das nicht getan. Das heißt, sind im Inland geblieben oder sind gar nicht verreist, um exakt zu sein. Also auch nicht im Inland. Und ausschlaggebend sind, da gibt es auch wieder eine Erhebung von der Statistik Austria dafür, hauptsächlich finanzielle und gesundheitliche Gründe sowie fehlende Zeit aufgrund von familiären oder beruflichen Verpflichtungen. Was ich aber bemerkenswert fand, ist, dass immerhin fast jeder 10. Sicherheitsbedenken als Nichtreisegrund angegeben hat. Meine Frage daher an Sie, welche Risiken gilt es denn besonders zu bedenken, wenn man die heimischen Grenzen hinter sich lässt? Wer möchte da gerne?
Da gibt es sehr viele Risiken, die hinter den Grenzen lauern. Nein, aber es kann alles Mögliche passieren. Ja, also Sie können einen Autounfall haben, wenn Sie jetzt irgendwie nur mit dem Auto verreisen. Es gibt Überfälle, Sie können ausgeraubt werden. Sie können
schwer krank werden. Sterben.
Auch das, ja. Und für all diese Fälle wäre es natürlich gut, dass man auch vorbereitet ist darauf. Und das betrifft dann hohe Krankenhauskosten, Überführungskosten und auch bei Todesfällen natürlich die Rückholkosten. Ja. Und das sind natürlich, man fährt auf Urlaub und da denkt man an diese Dinge nicht.
Man blendet genau das eigentlich aus, weil Richtig. Der Grund ist ja, ja, dass man sich erholen möchte.
Oder? Ja, man möchte eine gute Zeit haben. Und ja, da denkt man natürlich nicht daran, dass man vielleicht einen Unfall hat oder vielleicht sogar stirbt. Ja. Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass wenn man die finanziellen Mittel jetzt nicht so parat hat, dass man eine Reiseversicherung abschließt. Ja. Und zwar eine Reiseversicherung, die jegliche Krankheits- und Unfallmöglichkeiten abdeckt und auch sogar sozusagen die Rückhaltkosten für den Fall, dass man irgendwo im Ausland verstirbt.
Ja. Ja, wie man diese Risiken sozusagen ein bisschen im Zaum halten kann oder im Fall des Falles reagieren, darauf kommen wir heute im Laufe des Gesprächs noch genau zu sprechen. Ich möchte noch eine Frage dazwischen werfen. Ich habe gelesen, dass die bevorzugten Reisedestinationen im Vorjahr waren es Italien und Deutschland, gefolgt dann von den Mittelmeerdestinationen Kroatien, Spanien und Griechenland. Jede 12. Auslandsreise ist in der Statistik von Statistik Austria allerdings als Fernreise verbucht. Gemeint sind damit jetzt Ziele außerhalb Europas und der Türkei. Kann man eigentlich grundsätzlich sagen, dass die Gefahren größer sind, je weiter man sich von zu Hause entfernt? Also meine Tochter ist jetzt gerade in Tokio und meine andere Tochter ist im beschaulichen Heidelberg. Muss ich mir um die erstere mehr Sorgen machen?
Das ist ganz unabhängig von wo man hinfährt. Also all diese Dinge, die vorher schon erwähnt wurden, können Ihnen überall passieren, auch in Heidelberg.
Keine Frage, aber die Fernreise hat ja sozusagen mehr kulturelle Unterschiede, vielleicht auch eine noch höhere sprachliche Barriere. Sind das nicht Faktoren, die mit ausschlaggebend
das
sind?
Das macht schwieriger. Schwieriger. Ja. Aber das hat keinen Einfluss darauf, ob Ihnen was passiert.
Helfen tun wir da wie dort. Es ist halt natürlich so, wenn man in ein Land reist, keine österreichische Vertretungsbehörde ist, macht es das dann noch einmal schwieriger oder vielleicht dann auch, es dauert, bis die Behörden einen informieren. Ja. In dem Sinn wird es natürlich schwieriger, je weiter man weg ist, wobei wir ja auch ein sehr gutes Netz von Honorarkonsuln haben, die nicht, wie viele meinen, dafür ein Honorar bekommen, sondern sie machen das ehrenhalber. Also, und die dann oft auch Erstanlaufstellen sind, wenn die zuständige Botschaft jetzt ein paar tausend Kilometer weit weg ist, was also durchaus in manchen Ländern passieren kann.
Es gibt rund 200 Länder in der Welt, denke ich. In wie vielen ist man als Österreicher nicht mit einer Auslandsvertretung gesegnet?
Naja, wissen Sie das? Über den Daumen die Hälfte.
Wirklich?
Ja, also wir haben circa momentan sind es, glaube ich, 108, bin mir jetzt nicht ganz sicher, Botschaften und Konsulate. Also es ist sozusagen gebietsmäßig ist die halbe Weltkugel abgedeckt.
Ja. Okay. Sie haben vorher angesprochen, dass man die Risiken ja einschränken kann, wenn man sich auf eine Reise entsprechend vorbereitet. Sie haben die Reiseversicherung angesprochen. Mhm. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Also das Bundesministerium bietet ja dazu im Rahmen des Auslandsservice eine Reihe von Hilfestellungen an. Frau Ziegel, können Sie uns etwas über die Reiseregistrierung zum Beispiel erzählen? Oder es gibt dann auch Auslandsservice-App, aber vielleicht...
Also wir empfehlen, dass wenn man diese Reise plant oder auch schon gebucht hat, dass man rechtzeitig auf die Webseite des Außenministeriums geht und da gibt es eben ein Kapitel, wo man sich einerseits registrieren kann und das funktioniert dann so, bitte korrigiere mich, Klaus, dass das dann auch an die Botschaft die zuständige Vertretungsbehörde gemeldet wird und die immer wissen, wie viele Österreicherinnen und Österreicher gerade in ihrem Amtsgebiet sind, wenn die sich gemeldet haben. Das heißt, wenn, Gott bewahre, irgendwo dann ein Hurrikan ist oder so, weiß man, aha, da ist die Frau sowieso oder der Herr sowieso und dann versucht man, sie zu kontaktieren. Und es ist auch wichtig, wir haben für jedes Land der Welt Reiseinformationen, die tagesaktuell sind. Man kann auch, wenn man uns nicht glaubt, dann zum Beispiel sich die deutsche Webseite anschauen. Also manchmal ist es ganz interessant, wenn man innerhalb Europas ein bisschen Informationsshopping macht. Und
haben Sie da schon größere Unterschiede entdeckt?
Es gibt manchmal Unterschiede, aber ich würde sagen, das hält sich sehr im kleinen Rahmen.
Das hängt ja dann auch von den Infoquellen ab und da kommen wir auch noch darauf zu sprechen, wie man diese Informationen überhaupt bereitstellt.
Also das finde ich, ist wichtig, dass man sich anschaut, wo fahre ich dahin und natürlich, dass man rechtzeitig seine Dokumente überprüft, dass man auch schaut, ist der Pass noch lang genug gültig? Es steht auch auf den Webseiten, mit was für Dokumenten man in das jeweilige Land einreisen kann. Nach Großbritannien kann man zum Beispiel, seit sie nicht mehr in der EU sind, nicht mehr mit dem Personalausweis einreisen, da braucht man den Reisepass. Und vielleicht auch dazu, man kann sich nicht darauf verlassen, dass nur weil Österreich mit einem Land ein Übereinkommen hat, dass man auch mit einem abgelaufenen Reisepass einreisen kann, dann heißt das nicht, dass die Fluggesellschaft einen dann trotzdem mitnimmt. Also mir ist schon ein Fall passiert, wo jemand nach Paris reisen wollte und über ein langes Wochenende und die Fluglinie gesagt, also auch die hatte das auch auf der Webseite. Das war unter den Reisebedingungen, man braucht ein gültiges Dokument. Und der ist dann von der Fluglinie nicht mitgenommen worden.
Das heißt, die Fluglinie hat das zwar auf ihrer Website proklamiert, ja, aber war die Information auch im Auslandsservice des Bundesministeriums unter Reiseinformationen geführt?
Es steht, glaube ich, drinnen, dass man überprüfen muss die Beförderungsbedingungen der Fluglinien.
Das heißt, der Tipp war zumindest vorhanden, dass man sich auch anschauen soll, was die Airline selbst entscheidet.
Wir haben auch immer wieder Anrufe diesbezüglich, dass Leute fragen, okay, ich habe mein Pass ist abgelaufen, kann ich dort oder dort hinfahren? Unsere Antwort im Prinzip ist immer die, dass wir sagen, wir empfehlen nicht mit einem abgelaufenen Reisepass oder Personalausweis zu fahren, weil die Transportunternehmen, und das ist dann egal, ob das die Fluggesellschaften sind oder auch Fährgesellschaften, die akzeptieren das in den meisten Fällen nicht.
In welchen Namen handeln die? Im Namen der Regierung?
Das ist sozusagen die Politik der Gesellschaft. Ja, dass sie sagen, wir nehmen nur Leute mit einem gültigen Dokument.
Das Problem ist, dass sie... Das gilt ja nicht für, ich meine, das sind Abkommen, die Österreich mit beispielsweise Frankreich oder mit Italien abschließt. Aber das heißt nicht, dass sozusagen Italien mit Frankreich und so ein Abkommen hat und diese privaten Reiseanbieter sagen natürlich, bitte, wir können da jetzt nicht bei jedem Land schauen, darf der jetzt mit dem abgelaufenen Reisepass fahren oder nicht? Also ich glaube, das ist der
Reisen
praktische...
Reisen oder Flugreisen sehr oft über Etappen passieren und da hilft nichts, wenn es bilaterale Abkommen gibt.
Also das ist wahrscheinlich der Hintergrund, nachdem das eben jedes Land für sich selber macht. Und ich glaube, bei den Italienern, soweit ich mich erinnere, da kann man mit einem abgelaufenen Dokument einfach überhaupt nicht mehr ins Ausland reisen. Und daher sagen einfach die Fluggesellschaften oder Fährgesellschaften, sagen bitte, das können wir nicht administrieren.
Kurze Nachfrage zur Reiseregistrierung, damit sich der Hörer das auch genau vorstellen kann. Das bedeutet, ich gebe sozusagen meine Daten an, meine persönlichen, und wo ich, wie lange mich im Ausland aufenthalte idealerweise, so ich das vor der Reise weiß. Reiseroute.
Und Erreichbarkeit im Notfall.
Und in dem Fall, der Sinn der Sache ist, dass man mich sozusagen im Fall des Falles, wenn es notwendig ist, leichter oder schneller kontaktieren kann.
So ist das.
Dass wir auch wissen, okay, wie gesagt, Erdbeben zum Beispiel, dass wir dann auch gleich wissen, okay, in der Region haben wir mehr oder weniger so und so viele Österreicher. Weil wir dann auch sozusagen die Hilfe schneller in Gang setzen können. Wenn ich weiß, dort ist niemand von den österreichischen Staatsbürgern, dann okay. Wenn ich weiß, da haben wir irgendwie 150 Leute, dann kann man schon ganz anders sozusagen das organisieren. Ja, darum geht es eigentlich. Und das war nicht ganz kurz, also man legt ein Profil an für sich, ja, und dann mit diesem Profil legt man dann eine Reise an, die man jetzt vorhat. Ja, wo man halt eingibt, von wann bis wann, wohin. Und diese Daten von dieser Reise, die löschen sich dann automatisch wieder raus.
Ich wollte gerade nachfragen, Datenschutz ist ja ein allgegenwärtiges Thema und ich denke mir, dass sich viele Menschen scheuen werden, genaue Angaben zu machen, wenn sie wissen, dass sie dann behalten werden oder nicht wissen, was damit passiert.
Das Profil bleibt bestehen, ja, das ist ja auch passwortgeschützt, natürlich auch für die Reise, aber die Reise löscht sich wieder raus. Ja, also wenn man jetzt angibt, ich fahre jetzt vom 1. bis zum 15. November, dann ist am 16. November diese Reise wieder rausgelöscht. Außer es passiert was. Weil dann bleibt dieser Kontakt als Krisenkontakt drinnen. Weil den braucht man ja dann. Ja.
Ja. Es gibt auch diese Auslandsservice-App in unserem digitalen Zeitalter. Vielleicht können Sie uns noch etwas dazu erzählen, was es damit genau auf sich hat. Bietet das mehr als die reine Reiseregistrierung? Die Reiseregistrierung kann man ja über die App erledigen, glaube ich, oder über die Website. Aber also die App hat ja dann sicher noch besondere
In der App hat Features. Man eigentlich jegliche Information über jegliches Land auf der Welt, genauso wie auf der Webseite. Es gibt dann auch Tipps drinnen eben für die Vorbereitung der Reise. Es gibt dann eben die Registrierung drinnen und es sind dann auch alle Kontaktdaten von allen Konsulaten und Botschaften weltweit, ist alles drinnen. Ja, also auch von den Honorarkonsulaten. Und ist wirklich eine sehr gute App, weil sie einfach jegliche Information bietet. Ja.
Das heißt, der größte Wert dieser App ist, sich über die Reise, also Reiseinformationen über das Land einzuholen. Ja. Gleichzeitig kann man sich registrieren lassen mit allen Vorteilen der Erreichbarkeit, die Sie gerade genannt haben. Mhm. Und es bietet noch die Möglichkeit, dass man in einer Krisensituation auch weiß, wohin man sich wenden muss. Das ist so der eben an die österreichische Vertretung im Ausland. Genau,
richtig. Dann schauen Sie rein, Sie sind jetzt irgendwo in Griechenland.
Ja.
Schauen Sie rein und sehen dann gleich, also wählen das Land aus und sehen dann gleich, wo ist irgendwie das nächste Honorarkonsulat oder eben dann gleich die Botschaft.
Auch mit den Telefonnummern sowohl des Bereitschaftsdienstes im Außenministerium als auch den Notfalltelefonkontakt der zuständigen Botschaft.
Das heißt, ich kann rund um die Uhr jemanden erreichen.
Mhm.
Haben Sie Zahlen, Erfahrungswerte, wie viele Menschen sich registrieren lassen, wenn sie auf Reisen gehen?
Ja, es sind, also wir haben da eine Erhebung gemacht letztes Jahr. Und haben dann festgestellt, dass es eigentlich von all den Reisenden im Durchschnitt ungefähr 6% sind, die sich auch registrieren, was nicht sehr viel ist.
Das ist nicht sehr viel. Woran scheitert es?
Ich glaube, teilweise auch wissen die Leute nicht, dass es diese App gibt oder dass es die Registrierung gibt. Und wir versuchen auch bei diversen Veranstaltungen und auch hier heute sozusagen die Leute wissen zu lassen, das gibt es, bitte macht es. Es hat eigentlich nur positive...
Ich wollte gerade sagen, also der Podcast wird und kann dazu beitragen, dass das bekannter wird und dass vielleicht manche erfahren heute, dass es eine Reiseregistrierung überhaupt gibt, die das vorher nicht wussten. Sind irgendwelche Nachteile damit verbunden? Sie werden sich schwer tun, das zu nennen, aber erfahrungsmäßig, dass jemand sich registriert hat und sich nachher beschwert hat, weil ihm vielleicht nicht geboten wurde, was er sich erwartet hat.
Na, eigentlich. Also das Einzige, was oft kritisiert wird, ist, dass die Leute sagen, ja und wie schaut es aus mit dem Datenschutz? Aber wie gesagt, das ist alles passwortgeschützt und die Reisedaten löschen sich wieder raus. Ja, also ganz ehrlich, negative Punkte
fallen uns nicht ein.
Ich habe jetzt auf der Website des Außenministeriums den werblichen Satz gelesen, Sie planen eine Reise oder leben im Ausland, das Außenministerium ist für Sie da. Jetzt würde ich Sie gern fragen, was genau ist damit eigentlich gemeint? Also im Fall einer Krankheit, eines Unfalls, eines anderen Krisenereignisses, name it, Sie können da sich gerne etwas aussuchen. Und vor allem, was ist im Unterstützungspaket nicht beinhaltet? Was ist nicht damit gemeint?
Also gibt es halt sehr viele Fälle. Was können wir nicht leisten? Vielleicht fange ich ganz kurz damit an. Es kommt ja auch vor, dass Reisende dann irgendwie ein finanzielles Problem haben, weil jetzt alles gestohlen wurde, Kreditkarten, Geld. Ja. Wir haben die Möglichkeit, da auch zu helfen, aber nur sehr begrenzt. Ja. Also wir verweisen hauptsächlich darauf, dass die Leute das dann vielleicht ein bisschen auch selbst organisieren im Wege von Western Union oder auch, also im Zeitalter, wo jeder irgendwie seine Banken-App auf dem Handy hat, gibt es da natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten als wie früher. Also in vergangenen Zeiten mussten wir da öfter sozusagen auch behilflich sein. Und was wir eben auch nicht leisten können, sind eben so Rückholkosten und Spitalskosten, Behandlungskosten. Deswegen ist es ja auch ganz wichtig, die Reiseversicherung zu machen. Ja. Ansonsten, wir stehen auf jeden Fall immer zur Verfügung und wir haben ja auch auf jeder Botschaft einen Bereitschaftsdienst für für alle diversen Fälle von irgendwelchen Problemen, sei es Krankheit, Unfall. Und aber
teilweise
es ist
auch
meistens eigentlich eine Hilfe zur Selbsthilfe, kann man sagen. Ja? Und unterstützend sind wir dabei, um sprachliche Probleme vielleicht zu lösen, um Kontakte herzustellen mit Behörden im Empfangsland, also diese Dinge. Und wir können dann auch unterstützen, wenn dann organisiert wird, zum Beispiel irgendwie eine Rückholung mit einem Ambulanzflug oder so, unterstützend sind wir da dabei, ja, um Kontakt herzustellen. Aber Voraussetzung ist dann immer auch sozusagen die gute Vorbereitung, sprich Reiseversicherung.
Man muss ja auch sagen, das ist ja Geld des Steuerzahlers.
Ja.
Das möchte ich vielleicht auch noch, ich meine, dass wir dann nicht sozusagen auf Kosten der österreichischen Steuerzahler jetzt jemanden aus Lima mit einem medizinischen Flugzeug zurücktransportieren können. Ich glaube, das möchte ich vielleicht auch betonen.
Sind das horrende Kosten.
Und wobei wir natürlich auch, gerade so, weil Sie Japan erwähnt haben, dann einfach als Übersetzer, weil dann liegt man in einem Spital zum Beispiel und dort sprechen halt alle nur Japanisch. Oder, ich meine, egal, ich will jetzt nicht, aber viele Länder, wo man dann eben ohne das, und da ist also die Botschaft dann natürlich, der Link zwischen der betroffenen Österreicher und dem Spitalspersonal zum Beispiel. Dann hatte ich war auch in Italien 4 Jahre, da hatte ich mehrere Sterbefälle, weil ich für die nördliche Adria zuständig war und es halt dann oft so war, dass ältere Menschen dorthin sind und dann war es heiß und dann, also ein Fall von einem Ehepaar, wo der Mann in der Früh aufgewacht ist und die Frau ist tot neben ihm im Bett gelegen. Und da ist es auch so, dass dann wir meistens mit den Carabinieri gesprochen haben, die oft außer Italienisch halt nichts gesprochen haben und auch dann, weil auch die italienischen Regeln für die Särge sehr kompliziert waren, dann auch mit Bestattungsinstituten geredet haben und halt einfach geschaut haben, dass eben dann der Leichnam so schnell wie möglich nach Österreich rückgeführt wurde. Also das sind dann schon sehr konkrete Beispiele.
Ja, das heißt, es ist durchaus ein bisschen mehr als Hilfe zur Selbsthilfe, wenn ich dieses Beispiel jetzt annehme.
Ja.
Aber es ist wiederum nicht so, dass man sie mit einem Reisebüro verwechseln darf und irgendwie anruft und sagt, hallo, ich habe einen Unfall, holt sie mich ab, bringt sie mich zu Hause. Das ist es nicht.
Sehr oft kommt die Anfrage so, und aber es ist natürlich nicht ganz so. Wie gesagt, Reisebüro sind wir keines.
Apropos, bitte holt mich ab, bringt mich zu Hause. Ich denke da an die Corona-Pandemie. Das muss ja eine intensive Zeit für Sie gewesen sein.
Das war
sein.
Sehr intensiv. Das
Können
war
Sie
wirklich
da vielleicht
sehr
ein bisschen
intensiv.
Davon erzählen?
Zu der Zeit saß ich in Bogotá, also in Kolumbien. Und wir haben dann wirklich, also von dem Zeitpunkt, als alles zuging, also März bis Juli eigentlich, haben wir dann Leute nach Hause gebracht, Flieger organisiert und es waren natürlich alles Evakuierungsflieger, das waren keine kommerziellen Flüge mehr. In Kolumbien ging das fast über ein halbes Jahr und da hatten wir natürlich die Schwierigkeiten, dass wir die Leute rausbringen, weil erstens keine regelmäßigen Flüge, das heißt, man musste sie auf angekündigte Evakuierungsflüge draufsetzen und aber auch sozusagen die Vorarbeit, wenn jemand einmal einen Flug, also einen Sitz auf einem Flug hatte, dann war es eigentlich schon fast erledigt. Aber die Vorarbeit war eigentlich die, dass man ja auch sozusagen innerhalb Kolumbiens gab es einfach Sperren, dass die Leute nicht von A nach B fahren durften. Und wir mussten für jeden Einzelnen mussten wir im kolumbianischen Außenministerium ansuchen, dass diese Person von A nach B fahren darf. Die haben dann einen Laissez-passer bekommen, Also das war ziemlich aufwendig. Wir haben da teilweise 14, 16 Stunden am Tag damit verbracht. Im Homeoffice noch dazu, also mit einem Computerkastel. Und ja, das war sehr fordernd. Und da gab es natürlich auch dann teilweise sehr skurrile Geschichten. Also wir hatten da eine Dame, der haben wir 6 oder 7 Mal einen Sitz auf einem Evakuierungsflug müssen reservieren. Weil jedes Mal, wenn dieser Flug weg war und sozusagen ein Teil aufatmen bei uns in der Botschaftsmannschaft vorhanden war, hat die wieder angerufen oder eine E-Mail geschrieben, ja, ich bin jetzt doch nicht eingestiegen, weil ich wollte nicht über, weiß nicht, Lima fliegen oder nicht mit dieser Fluglinie. Und das war natürlich für uns auch dann ein bisschen mühsam, weil sie war nicht die Einzige, die da immer wieder solche... Und wir haben sogar, die hat sich nämlich einen Hund zugelegt, als Touristin in Kolumbien. Wir haben dann sogar 3 Mal es geschafft, dass wir den Hund sogar auf den Flieger bringen.
Und das hat ja dann vielleicht die Dame motiviert, dem Hund nachzureisen irgendwann.
Ja, und auf jeden Fall hat sie nach dem 6. Mal, hat sie dann wieder angerufen, beziehungsweise ein E-Mail geschrieben, hat sich in diesem E-Mail bitter beschwert, dass sie immer noch da sein muss in Kolumbien, weil die Botschaft nichts tut. Ja? Und
das heißt, es werden da mitunter Ansprüche an sie herangetragen, die
genau
mit der Realität.
Und da musste ich dann einmal ganz klar werden und sagen, also bitte, also wenn sie die Entscheidung trifft, nicht sich auf einen Flieger zu setzen, dann ist das sozusagen ihre Verantwortung, aber nicht die der Botschaft. Also an diesem Fall kann man sehen, dass also teilweise Erwartungshaltungen da sind, die wir nicht erfüllen können. Und ja, sie war nicht die Einzige.
Frau Ziegler, Sie sind ja Abteilungsleiterin für den Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika. Da sprechen wir von einigen besonderen Krisenherden der Welt. Das heißt, Sie so können da das wahrscheinlich auch Geschichten erzählen.
Gut, ich kann jetzt, diese Arbeit mache ich erst seit 4 Wochen. Und alles, was jetzt zum Beispiel Gaza und Israel war, soweit, da hat es natürlich Evakuierungen gegeben, aber ich glaube, die sind jetzt abgeschlossen, ja, ja, soweit ich das weiß. Aber vielleicht die wirklich dramatischste Geschichte meines Lebens. Ich war auch Botschafterin im Libanon und es kam eine Österreicherin mit 2 Kindern im Alter von 8 und 6, schwanger mit einem 3. Kind. Die 2 älteren Kinder waren aus einer früheren Beziehung und das Kind in ihrem Leibe sozusagen, da war der Vater ein Libanese. Und sie ist also mit den Kindern und eben schwanger in den Libanon gereist und hat dann gesehen, dass das mit dem Ehemann nicht so ist, wie sie sich's vorstellt.
War das und in Beirut?
Das war im Südlibanon. Im südlichen Teil des Libanons. Und sie hat dann ihr Mann gesagt, ja, eigentlich, und der war dann auch schon teilweise in London und ist da irgendwelchen Geschäften nachgegangen, hat sich nicht sehr um sie gekümmert. Also sie hat ihrem Mann dann gesagt, sie möchte eigentlich nach Österreich zurück. Und er hat gesagt, ja, natürlich, und hat aber sie gebeten, dass sie noch zu einem Gynäkologen geht, um zu schauen, ob der keine Bedenken hat. Sie ging dorthin, er hat sie untersucht, hat ihr was zu trinken gegeben, von dem er sagt, es sei ein Vitamincocktail. De facto war es ein venenauslösendes Mittel. Und sie hat dann eine Frühgeburt gehabt und in dem Moment, wo dieses Kind auf der Welt war, hat der Ehemann gegen sie und das Neugeborene ein Reiseverbot erlassen.
Das heißt, das war ein abgekartetes Spiel seitens des Ehemanns, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die Geschichte.
Davon gehen wir aus. Also, und dann saß sie also da mit Neugeborenen und den 2 älteren Kindern im Südlibanon und hat es nach 2 oder 3 Monaten geschafft, von dort zu fliehen und ihren Weg bis zur Botschaft zu machen. Und dann begannen halt die schwierigen Verhandlungen. Also es war klar, dass die Frau und das Neugeborene nicht ausreisen können, weil wir uns ja auch nicht über geltendes lokales Recht hinwegsetzen können, dürfen und werden. Und das Ende dieser Geschichte war, dass ich dann für 5 Tage die 2 älteren Kinder in meine Betreuung übernommen habe und geschaut habe, weil natürlich auch nicht viel Geld da war, und habe dann schlussendlich einen österreichischen Freund, der mir gesagt hat, wenn ich einmal Hilfe brauche, möge ich mich an ihn wenden. Und der hat dann für diese 2 Kinder die Flugtickets nach Österreich zurückgezahlt. Dann war noch das zusätzliche Problem, dass die keine eigenen Pässe hatten. Also das Ganze war eine ziemlich dramatische Angelegenheit. Und schlussendlich haben wir es dann wirklich geschafft, die zwei älteren Kinder alleine fliegend, wo ich auch noch versucht habe, kalmierend auf sie einzuwirken und ihnen gesagt habe, ihr werdet sehen, das ist toll, ihr fliegt alleine wie die Erwachsenen, und habe sie dann also über Lufthansa, weil das ging ja dann nur mit einer deutschsprachigen Crew, und dann sind sie, und die Mutter ist also primär mit dem Neugeborenen im Libanon geblieben, und soweit ich dann erfahren habe, ist sie dann irgendwann einmal, nachdem der Ehemann mehr an seinem erstgeborenen Sohn als an der dazugehörigen Mutter interessiert war, ist sie dann ohne dieses Baby irgendwann einmal nach Österreich zurückgereist. Aber das hat mich schon emotional sehr an meine Grenzen gebracht.
Ja, das ist natürlich ein dramatisches Beispiel, aber es illustriert auch, dass die Sicherheit sehr vom Reiseland abhängig ist. Und da ist meine Frage an Sie, Herr Rander, da gibt es ja seitens des Ministeriums die Einteilung von Ländern in Sicherheitsstufen, richtig, damit man sich da vorab schon mal sagen kann, okay, wenn ich in den Libanon fahre, dann habe ich das und das zu befürchten. Die reichen von 1 wie sicher bis zu 4 wie Reisewarnung. Können Sie uns da ein bisschen etwas darüber erzählen, vor allem nach welchen Kriterien wird diese Einteilung vorgenommen, wo beziehen Sie die Informationen? In welchem Zeitraum werden die aktualisiert? Was sind Ihre Infoquellen?
Ja. Na, unsere Hauptinfoquelle im Prinzip für die Reiseinformationen sind natürlich unsere Vertretungsbehörden, die Botschaften, weil die uns natürlich berichten, jetzt politisch, aber auch natürlich über andere Dinge, die vorkommen können. Und ja, es gibt, wie gesagt, 4 Stufen. Das ist das auch auf unserer Webseite farblich dargestellt, also mit den Landkarten. Und da geht es eben dann von grün über gelb, orange bis rot. Rot ist dann die Reisewarnung, die höchste Sicherheitsstufe, wo sozusagen da wirklich die Empfehlung ist, nicht hinzufahren. Also das Ganze ist auch so, es gibt natürlich Länder, wo es alle 4 Reisestufen gibt. Ja?
Je nach Region.
Je nach Region, genau.
Das heißt, Sie unterscheiden da auch noch
in der
Sicherheitsstufe?
Weil zum Beispiel, also Afghanistan wäre das ganze Land, die Landkarte rot.
Ukraine auch.
Völlig klar. Ukraine auch, ja. Bei Ägypten zum Beispiel haben wir 3 Zonen, also von der 2er-Stufe, 2, 3 und 4, ja. Und weil zum Beispiel in der Grenzregion zu Libyen wäre auch eine Reisewarnung, das rot. Oder dann im Norden vom Sinai ist auch rot. Ja, der Süden geht, also Sharm el-Sheikh ist kein Problem, das ist dann auf gelb. Also so haben wir das eingeteilt. Wir hatten früher 6 Stufen, aber wir haben das jetzt umgestellt auf die 4, weil es dann trotzdem ein bisschen einfacher macht und verständlicher macht. Und ja, also und es ist auch so, dass wir, und warum eigentlich diese Einteilung? Erstens einmal, damit sich die Leute informieren können, wie schaut es dort aus? Und zweitens einmal ist es auch so, dass wir als Außenministerium und die Botschaften in weiterer Folge bei Stufe 4, also wo eine Reisewarnung existiert, eigentlich nicht mehr wirklich die Unterstützung leisten können, die eigentlich notwendig ist. Ja.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Also ich habe das Bild von einem Lawinenhang von mir, wo man einfährt und es stehen 3 warnende Tafeln oben, und das hat dann möglicherweise, wenn man trotzdem einfährt, auch die Konsequenz, dass dann der Retter nicht mehr eingreifen kann. Aber hat es auch Konsequenzen in der Richtung, dass Sie sozusagen weniger leisten, weil Sie ja vorgewarnt haben, bitte nicht dorthin fahren?
Nein, das hat
wir warnen, können nur weniger leisten, sozusagen, weil Sie dort nicht in der Lage sind, einzugreifen.
Weil meistens es so ist, dass wir in den roten Regionen auch gar nicht mehr präsent sein können. Ja, wir haben keine Botschaft. Wir haben
die Ukraine,
Gaza oder auch Afghanistan.
Afghanistan.
Die Botschaft in Afghanistan wurde geschlossen 1985.
Ja.
Seitdem nie wieder aufgemacht.
Ja, das hat sich ja auch nicht wirklich verbessert.
Ja. und ja, also, und es ist dann tatsächlich auch schwieriger, aus diesen Regionen Leute rauszubringen. Ja? Weil das dann ja sehr oft so ist, dass man sich auf die auf die Behörden dort, mit denen man ja auch immer zusammenarbeiten muss, aber gar nicht mehr verlassen kann. Ja? Weil es die teilweise ja gar nicht mehr gibt. Ja?
Also sozusagen die oberste Sicherheitsstufe, die Reisewarnung ist eine Warnung im besten Sinne des Wortes.
Ja, absolut, absolut.
Um klarzumachen, dass hier besondere Risiken sind und dass man vor allem dass man nicht so unterstützt werden kann.
Ja. Und es ist tatsächlich auch so, falls Sie eine Reiseversicherung abgeschlossen haben und Sie fahren dann in ein Gebiet oder in ein Land, wo also die Reisewarnung besteht, dann wird Ihnen die Versicherung auch aussteigen.
Ah ja.
Also die sagen eindeutig, wenn das vorher schon feststeht.
Das heißt, das ist gekoppelt. Die Versicherung informiert sich da bei Ihnen, dieses Land hat eine Reisewarnung
Die schauen sich das an auf der Webseite und sehen dann, okay, Reisewarnung. Mhm. Ja. Aber wenn das vorher schon feststand, also in dem Moment, wo Sie eine Reise buchen und es ist schon eine bestehende Reisewarnung, dann sagt die Versicherung, da steigen wir aus.
Vielleicht auch, wir koordinieren ja uns ja untereinander, die EU-Mitgliedstaaten. Also da gibt es mindestens monatliche und bei Bedarfsfall auch oftere Sitzungen der Konsularbeamtinnen und Beamten des jeweiligen EU-Landes. Ja. Das sind dann, wo man sich, also Sie werden, wenn Sie die verschiedenen EU-Websites anschauen, die ja alle Reisewarnungen haben, werden Sie sehen, dass wir da ziemlich konform gehen. Das ist also... Da sprechen wir uns schon ab und es kommt einfach auch tagesaktuell, vielleicht auch gerade das Beispiel besetzte palästinensische Gebiete, wo wir jetzt mit den Reisestufen wieder zurückgegangen sind auf die Zeit vor den Angriffen Israels auf den Iran, wo es also durchaus Gebiete gibt, die, sind sie sogar grün? Also jedenfalls keine Reisewarnung. Nein. Also grün, glaube ich, ist nichts.
Nein, aber
wo wir also jetzt gerade erst letzte Woche zum Beispiel im Westjordanland das angepasst haben. Also wir reagieren und meistens kommt eigentlich von der Vertretungsbehörde kommt die Mitteilung, bitte, das schaut jetzt so und so aus, besser oder schlechter, je nachdem. Und unser Vorschlag wäre... Und dann wird das also diskutiert in der Konsularsektion und dann passt man. Und es steht ja auch immer ein Datum bei den Reiseinformationen, steht ja auch immer das Datum, wann das geändert wurde. Und da sieht man auch, wie aktuell, beziehungsweise wenn es schon länger, also ich nehme mal an, dass bei Deutschland wir jetzt schon länger da keine Änderungen vorgenommen haben werden. Aber so eben gerade zum Beispiel Westjordanland ist sicher etwas, wo die Botschaft natürlich das immer auf dem Radar hat und tagesaktuell reagiert.
Bezüglich Reisewarnung oder grundsätzlich Informationen über das Reiseland, haben Sie angesprochen, dass ja die Informationen, die Sie dann weitergeben, dass Sie diese Informationen von den Auslandsvertretungen in diesem Reiseland beziehen. Jetzt ist meine Frage, von wo beziehen die Auslandsvertretungen diese Informationen? Wie machen sich die Botschaften und Konsulabteilungen in wo auch immer schlau, wie es gerade bei Ihnen aussieht?
Gut, wenn's die politische Situation betrifft, also sozusagen als Info für die Reiseinformationen, wie schaut's aus in diesem Land, das ist natürlich laufende Botschaftsarbeit im politischen Bereich. Aber wenn es um konkrete Fälle geht, jemand hatte einen Autounfall, jemand wurde verhaftet, dann kriegen wir oder die Botschaften das meistens eben von den dortigen Behörden beziehungsweise auch Spitälern, Ärzten, was auch immer. Oder auch von den Leuten natürlich selber, die sozusagen noch fähig sind anzurufen, die werden das selber melden. Ne?
Ich denke vor allem ganz konkret an Detailinformationen, die sehr hilfreich sein könnten. Also ich fahre nach London und ich möchte wissen, wo, in welchen Stadtvierteln sollte ich mich ab 18 Uhr besser nicht bewegen, wegen hoher Kriminalität? Sind das auch dann Informationen, die zum Beispiel von der Polizei an die Auslandsvertretung herangetreten werden? Informieren Sie so detailliert?
Nein, in diesen Fällen eher nicht. Das ist eine laufende Beobachtung der Botschaft im Prinzip. Stadtvierteln, in die man nicht gehen sollte, das steht eigentlich dann auch nicht drinnen. Das ist dann ein bisschen zu detailliert, aber Regionen natürlich. Das gehört zu den Reiseinformationen. Ja.
Bekommen Sie auch Rückmeldungen von Personen, die sich schlussendlich in einem Reiseland in Gefahr befinden und die sagen, ich wurde nicht ausreichend vorgewarnt, was hier Sache ist? Oder können Sie dann nur das Feedback geben, dann haben Sie sich nicht ausreichend informiert? Das werden Sie wahrscheinlich nicht so tun, aber...
Feedback gibt es natürlich immer wieder, das also durchaus sehr oft sehr positiv ist. Aber natürlich auch gibt es natürlich manchmal negative Rückmeldungen, wobei ich sagen muss, also kann ich auch Beispiele anführen. Letzten Herbst gab es einen Hurricane in Florida. Und dann hat sich eine Dame beschwert, dass sie nicht, weil durch, wenn man sich registriert, können wir die Leute ja auch warnen, ja? Also mit E-Mail, mit SMS. Und die hat sich beschwert, also sie war jetzt in Florida und da war der Hurricane und sie wurde nicht vorgewarnt. Und dann meine Frage darauf war nur, ja, haben Sie sich registriert? Nein. Sage, na, dann ist es völlig klar, dass Sie nicht gewarnt wurden, weil wir dann Ihre Daten nicht haben. Ja? Also es gibt schon immer wieder auch negative Rückmeldungen, die aber sehr oft dann gar nicht so negativ sind.
Oder also, jenseits unseres Einflussbereichs.
Ja, also. Ja, abschließend meine Frage an Sie. So wie ich es verstanden habe, springen Sie in der Not ein, mit Hilfe zur Selbsthilfe, mit Informationen, natürlich nicht nur erst, wenn etwas passiert, sondern auch vorab mit Informationen, die dazu beitragen, dass nichts passiert. Sie vertreten damit die Österreicher, die sich im Ausland befinden oder helfen ihnen. Wie viel Freude macht Ihnen Ihre Arbeit?
Also wenn die Dinge gut ausgehen, dann macht es immer Freude.
Und Sie nicht gerade in Kolumbien sitzen?
Bitte?
Und Sie nicht gerade in Kolumbien?
Es gab auch in Kolumbien Dinge, die sehr gut ausgegangen sind. Also schlecht ist es, wenn man irgendwie jetzt nicht so helfen kann, wie man das gerne würde und die Dinge dann vielleicht nicht so gut gehen. Aber wenn es gut ausgeht, ist es immer sehr positiv.
Also ich finde, man hat immer eine sehr unmittelbare Befriedigung. Wo ich dann schon etwas betreten bin, ist, wenn man wirklich alles getan hat, was in seiner Möglichkeit war und dann trotzdem und vielleicht auch in den Medien, es heißt, ja, die Botschaft hat ja nichts für uns getan. Das ist das, wo man dann doch etwas, wie soll ich sagen, in der Berufsehre verletzt ist, weil ich glaube, dass wir alle wirklich immer unser Bestes geben und versuchen, unsere Landsleute so gut es geht und soweit wir es halt können und es in unserer Macht steht, zu servicieren.
Ich habe einleitend von 10% der Österreicher gesprochen, die vom Reisen grundsätzlich aus Sicherheitsgründen Abstand nehmen. Ich habe heute in dem Gespräch gelernt, dass man selbst dazu beitragen kann, sich sicher im Ausland zu bewegen, dass es Anlaufstellen gibt für den Krisenfall, dass es Vorinformationen gibt. Besteht also Hoffnung, dass man die Bedenken zerstreuen kann? Es ist vielleicht auch ein Aufruf, sich zu registrieren im Ausland, weil wenn man nur 6 von 100 erreicht, dann ist es natürlich blöd.
Richtig, ja.
Ich persönlich würde auch meinen, Reisen erweitert den Horizont. Das kann man in unserer heutigen Zeit als Qualität gut gebrauchen. Also wenn Sie dazu beitragen, dass die Bedenken zerstreut werden kann, ist das gut. Wer selbst mal Ausländer ist, hat möglicherweise auch eine bessere Kommunikation mit jenen, die in Österreich Ausländer sind. Oh ja. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch.
Ja, wir danken
danke,
auch.
Danke auch.
Das war der Pressepodcast zum Thema sicheres Reisen. Vielen Dank fürs Zuhören.